Herzlich willkommen zu All Lost in the Supermarket. Gespräche mit TU Braunschweig Alumni und Arbeitgebern zum Arbeitsmarkt jetzt und in der Zukunft. Mein Name ist Knut Eilborn. Ich bin Mitarbeiter der Servicestelle Alumni und Career. Wir sind der Podcast, der Studierenden und Alumni der TU Braunschweig die Arbeitswelt von heute und morgen erklärt und euch eure Möglichkeiten aufzeigt. Greetings, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es streng genommen gar nicht um einen Trend am Arbeitsmarkt, sondern um etwas ganz Grundsätzliches, nämlich um etwas, was es wahrscheinlich so lange gibt wie die Lohnarbeit selbst, die Personalauswahl. Und meine heutige Gästin hat vielleicht einen der schönsten Jobs der Welt. Sie darf nämlich als Recruiterin Menschen zur Arbeit verhelfen. Darüber mal etwas eingehender zu sprechen, drängt sich beim Titel unseres Podcasts förmlich auf. Und ich weiß durch meine Arbeit als Berater beim Career Service, der ich ja normalerweise bin, dass Recruiterinnen, Personalreferentinnen tatsächlich sehr häufig in den Köpfen von vielen Menschen mit Bewerbungsabsichten sind. Wie schaffe ich es nur, mit denen in Kontakt zu treten? Darf ich das überhaupt oder stört das nur? Und wie funktioniert Personalauswahl überhaupt? Hallo, liebe Jill Melli.
Hallo.
Du bist vom Fach und darfst heute uns ein wenig aufschlauen zum Thema Recruiting. Aber stell dich doch bitte als allererstes einmal kurz vor.
Genau, ja, also ich bin die Jill. Ich habe 2018 an der TU Braunschweig angefangen, Erziehungswissenschaften zu studieren und durfte da den Schwerpunkt Erwachsenenbildung wählen. Und da habe ich während des Studiums überlegt, welches Pflichtpraktikum ich mache. Und dann habe ich bei mir bei der Stadt ein Pflichtpraktikum im Bereich Personal gemacht und fand es sehr interessant und wollte unbedingt in diese Richtung gehen, weshalb ich mich dann auch entschieden habe, an der TU den Master Organization Governance und Bildung zu studieren mit den Schwerpunkten Psychologie, Sozialwissenschaften und ein Teil auch Personal. Und das habe ich dann 2022 im Herbst beenden dürfen und im Anschluss war ich 2,5 Jahre bei einem Personaldienstleister tätig. Dort durfte ich in der Direktvermittlung der Arbeitnehmerüberlassung arbeiten und es war dann im letzten Jahr so, dass aufgrund der wirtschaftlichen Lage, die wir im Unternehmen hatten, ich halt auch unter anderem die Kündigung bekommen habe, weshalb ich nach einem neuen Job gesucht habe und tatsächlich letztes Jahr fündig geworden bin bei der öffentlichen Versicherung Braunschweig und da seit 13 Monaten mit meiner Kollegin zusammen das Recruiting übernehmen darf.
Ah, zu zweit.
Genau, wir sind zu zweit. Wir haben knapp 600 Mitarbeitende im Innendienst und 600 im Außendienst und ich bin wirklich die einzige Person, die das Recruiting mit dem Active Sourcing macht.
Okay. Hattest du zur Branche schon irgendwelche Berührung vorher oder hat sich das jetzt eher zufällig ergeben?
Tatsächlich war es so, dass bei dem Personaldienstleister, wo ich tätig war, wir uns auf Bank und Versicherung spezialisiert haben. Also ich kam schon ein bisschen aus dieser Richtung, aber wir rekrutieren natürlich auch ITler jetzt für uns speziell und das war schon Neuland für mich.
Interessant. Steigen wir mal ganz basal ein. Mhm. Du kennst ja nun den gesamten Recruiting-Prozess. Angefangen von der Bedarfsanalyse so in der Organisation, im Unternehmen bis zum sogenannten Onboarding. Mhm. Kannst du uns, die Zuhörerinnen und Zuhörer und mich, mal Schritt für Schritt so durch diesen Prozess führen? Wie hat man sich den ganzen Prozess der Personalauswahl vorzustellen?
Klar, gerne. Also zuerst kommen die HR-Business-Partner zu uns und haben ein passendes Stellenprofil schon erstellt. Also zu welchem Zeitpunkt wird die Person gesucht, mit welchen Anforderungen, aus welchen Gründen wird gesucht. Also Elternzeitvertretung, Kündigung oder Renteneintritte. Und in dem Formular steht dann auch beispielsweise das Gehalt drin, was ja auch für den einen oder anderen Bewerber sehr wichtig ist, gerade wenn die uns halt auch anrufen und fragen, ist das für uns sehr wichtig, das zu wissen. Und im Anschluss spreche ich mit der zuständigen Fachabteilung und frage, welche Kriterien die Person auch unbedingt mitbringen soll und erstelle quasi eine Art Anforderungsanalyse, um zu verstehen, welche Skills die Person mitbringen soll, wie viele Berufsjahre sie auch vorweisen kann, welche Ausbildung oder welches Studium, dass ich einfach so ein bisschen mehr verstehe, wonach die Fachabteilung genau sucht.
Darf ich da kurz einhaken? Hm. Sprecht ihr dir auch schon darüber, was als zwingend notwendig erachtet wird und was vielleicht eher so ideal wäre?
Ja, da sprechen wir auch schon drüber, weil ich dann nach dieser Anforderungsanalyse tatsächlich direkt die Stellenanzeige veröffentliche.
Okay, aber texten tust du sie nicht.
Doch auch. Also die Aufgaben bekomme ich schon von der Fachabteilung, aber letztendlich entscheide ich mich dafür, gerade auch nach dem Gespräch, wie formuliere ich das, welches Profil unbedingt der Bewerber mitbringen soll.
Okay. Mhm. Gibt es immer eine Bewerbungsfrist?
Nein, bei uns nicht.
Okay. Und dann trudeln Bewerbungen ein. Dutzende, Hunderte.
Ja, also im besten Fall wäre das natürlich so. Wir warten dann tatsächlich einige Wochen ab, was passiert. Meistens kommen die meisten Bewerbungen auch wirklich rein, sobald man die Stelle geschaltet hat und nicht, wenn sie irgendwie 4 bis 6 Wochen drin ist, weil sie dann auch eher im Hintertürchen dann verschwindet. Deswegen ist es immer eigentlich am besten, wenn man direkt am Anfang viele Bewerbungen bekommt und so ist auch die Resonanz. Wir erhalten tatsächlich für die meisten Stellen, die wir schalten, auch gute und viele Bewerbungen. Mhm. Aber es gibt natürlich auch unsere sogenannten Tricky-Stellen, wo wir aus der Erfahrung wissen, okay, da dauert es wirklich sehr, sehr lang, jemand Passendes zu finden. Und da komme ich halt auch ins Spiel, dass ich das Active Sourcing mache. Da spreche ich dann auch erneut mit der Fachabteilung und wir versuchen, mehr Informationen über einen geeigneten Bewerber, eine geeignete Bewerberin zu erhalten. Und durch diese gezielten Fragen kann ich dann einfacher die passenden Bewerber und Bewerberinnen finden. Also was ich da zum Beispiel frage ist...
Ganz klar, wow, es sprudelt aus dir raus, man merkt, sie ist in dem Element. Ich habe ein, zwei Zwischenfragen. Ja. Einmal würde mich noch interessieren, über welche Kanäle schaltet ihr denn die Stellenanzeigen überhaupt?
Also ganz normal über unsere Internetseite und über die Bundesagentur für Arbeit, das ist kostenlos. Die Fachabteilung darf dann aber auch entscheiden, ob sie selbst Gelder zur Verfügung stellt, indem wir auch die Stellenanzeige bei LinkedIn, Stepstone, Xing oder bei anderen Portalen schalten.
Okay. Und dann ist eben ein schöner Fachbegriff gefallen, Active Sourcing, da bist nur du für zuständig, hast du gesagt. Was ist denn das?
Ja, also das bedeutet, ich kümmere mich um die direkte Ansprache auf bekannten Jobportalen, wie jetzt LinkedIn oder Xing, schreibe passende Kandidaten an. Also ich gebe zum Beispiel im Suchfeld Begriffe ein wie Informatiker und dann den Umkreis in Braunschweig und Umgebung. Und dann vielleicht noch unbedingt Sprache Deutsch, Berufserfahrung 1 bis 3 Jahre, das kann man da auch anklicken. Und dann suche ich nach diesen Personen und überprüfe das, wie das mit dem Anforderungsprofil, was die Fachabteilung mir gegeben hat, übereinstimmt. Und wenn ich so auf den ersten Blick sehe, okay, das könnte passen, auch mit der Gehaltsvorstellung, das kann man zum Beispiel bei Stepstone angeben, bei LinkedIn jetzt nicht, kann ich die Person aktiv anschreiben und versuchen, sie von uns zu überzeugen, beziehungsweise sie davon zu überzeugen, erstmal ein Telefoninterview mit mir zu führen.
Ja, genau. Zurück zum Prozess. Also es gibt die Möglichkeit, dass eine Stellenanzeige geschaltet wird auf unterschiedlichen Kanälen oder du Leute quasi animierst, motivierst zu einer Bewerbung. Dann trudeln Bewerbungen ein. Ist es eigentlich mehr geworden in den letzten 1-2 Jahren?
Wir haben jetzt erst seit einem Jahr so eine KPI-Liste fürs Active Sourcing erstellt, also seitdem ich da bin.
Was ist denn KPI?
Das sind Kennzahlen, nach denen man schaut, wie viele Bewerber habe ich zum Beispiel für eine Stelle in der Vergangenheit schon angeschrieben und über welches Portal habe ich dann die Person eingestellt. Also das ist auch immer wichtig für uns zu wissen, woher kommen diese Personen, wie viel Geld investiert man zum Beispiel in die Recruiting-Suche von LinkedIn.
Ja.
Das ist ja auch mit Kosten verbunden. Dann kann man nach einem Jahr halt dann auch schauen, hat sich das gelohnt, hat man so jemanden eingestellt oder nicht.
Das ist immer so eine Herausforderung für euch.
Ja.
Ich war mal Recruiter, aber ich darf das jetzt von außen betrachten. Ihr werdet häufig als Kostenfaktor wahrgenommen, aber ihr sollt Business Enabler sein. Ihr sollt ja eine Organisation funktionieren lassen und für Personal sorgen, ohne zu viel zu kosten. Okay, also es gehen die Bewerbungen ein. Wie geht es weiter mit dem Prozess?
Dann haben wir ein Bewerberportal. Ich gucke mir zuerst das Profil an, ob alles vollständig ist, also ob Zeugnisse mit dabei sind, vielleicht auch Weiterbildungszertifikate. Ich schaue, dass das Anschreiben vorhanden ist, das bei uns noch ein Pflichtfeld.
Okay.
Und dann natürlich der Lebenslauf, ob da alles vollständig ist. Ich schaue, ob in den Zeugnissen vom Zeitraum auch das Gleiche drinsteht wie im Lebenslauf. Manchmal ist das anders und dann muss ich da auch nochmal direkt beim Bewerber nachfragen. Aber wenn das soweit alles gut aussieht, gerade auch mit der Gehaltsvorstellung, das ist bei uns auch Pflichtfeld, dann habe ich so die erste Sortierung schon gemacht und kann das dann dementsprechend an die Fachabteilung weiterleiten.
2 Fragen. Die eine Frage ist, wie viel Zeit hast du durchschnittlich für so ein erstes Screening einer Bewerbung?
Also für mich ist es wichtig, sobald ich die Bewerbung reinbekomme, dass ich auch wirklich noch am gleichen Tag den Lebenslauf mir anschaue, die Unterlagen, sodass ich wirklich auch direkt das an die Fachabteilung weiterleite. Also ich möchte nicht, dass viel Zeit verloren geht. Gut, gerade wenn sich jemand Freitagnachmittag oder Samstag bewirbt, vergeht mehr Zeit. Aber wenn das wirklich so jetzt Montag, Dienstag ist, dann bin ich auch wirklich drauf und dran, das am nächsten Tag mir anzuschauen, wenn ich dann wieder am Arbeiten bin und das dann direkt weiterzuleiten.
Heißt das, du hast einen Tag Zeit für eine Bewerbung?
Das ist mein eigener Anspruch.
Also ich denke jetzt daran, dass ja du wahrscheinlich nicht nur für die Besetzung einer Stelle zuständig bist, sondern für mehrere parallel. Mhm. Ne? Und dass für eine Stelle, keine Ahnung, auch mal 50, 60 Bewerbungen eingehen. Wie viel Zeitbudget bleibt für die Durchsicht einer Bewerbung da? Doch nicht ein ganzer Tag, oder?
Also an sich ist es ja auch so, dass es wenige Minuten sind, die ich mir die Bewerbung anschaue. Aber es ist halt auch manchmal so, wenn ich dann wirklich, es war jetzt heute zum Beispiel auch so, dass ich gleich gestartet bin in den Tag mit einem Meeting, was ich hatte. Mhm. Und da kam ich natürlich später dazu, diese Bewerbung dann auch zu überprüfen. Manchmal haben wir auch Weiterbildung, Workshops. Ja. Und dann ist es halt auch so, dass ich erst später dazu komme, die weiterzuleiten. Und mir ist es halt wichtig, dass es nicht direkt an die Fachabteilung weitergeleitet wird, weil die sich natürlich auch mal beschweren können, sagen können, ja, warum liegt das Profil hier vor, die Gehaltsvorstellung ist zu hoch. Ja. Und deswegen ist das so, ja, ich brauche wenige Minuten dafür, aber mein Anspruch ist es wirklich auch, wenn zum Beispiel mal um 13 Uhr eine Bewerbung reinkommt, dass ich die auch am gleichen Tag noch bearbeite. Ja. Und dann hat die Fachabteilung 48 bis 72 Stunden Zeit, das sind unsere Hiring-Standards, sich die Bewerbung anzugucken und uns dann die Rückmeldung zu geben, ob ein Vorstellungsgespräch stattfinden soll oder nicht.
Okay. Gibt es bei euch auch eine definierte Time to Hire?
Ja, wir versuchen uns da an den Durchschnitt aus Deutschland zu halten.
Okay, wie ist der?
Der liegt so bei 30 Tagen.
Aha.
Also wirklich Time to Hire, bis Bewerbung eingeht und bis die Person dann ja den Vertrag vorliegen hat.
Ja, genau. Das ist die Time to Hire. Mhm. Von dem Zeitpunkt, dass die Bewerbung eingeht, mhm, bis zur Aussprache eines Angebots.
Genau, ja? Genau, richtig. Also es klingt jetzt erstmal lang, aber wir haben natürlich auch mehrere Prozesse und haben zum Beispiel auch einen Personalrat, der alle 2 Wochen tagt. Mhm. Und von dem sind wir natürlich dann auch abhängig, weil das so die letzte Instanz ist, die nochmal sagen könnte, nee, das passt aus bestimmten Gründen nicht. Aber in 95% der Fälle kann das Gremium dem zustimmen.
Ja, und tagt nur alle 2 Wochen. Ne?
Genau.
Das ist vielleicht nochmal ganz interessant, ne? Dass eben verschiedene Kolleginnen und Kollegen in deinem Unternehmen beteiligt sind und dass die natürlich nicht alle fulltime sich um Personalauswahl kümmern, dementsprechend sich vielleicht nur so einen Slot eingerichtet haben, um da ihren Daumen zu heben oder zu senken und ihr Votum abzugeben. Okay. Und dann gibt es eine engere Auswahl und die kriegt ein Gespräch oder erstmal ein Telefoninterview?
Also es kommt tatsächlich drauf an, auf die Fachabteilung. Manche, zum Beispiel die von der IT, machen sehr gerne ein fachliches Vorgespräch, entweder per Teams oder vor Ort. Bei uns geht es so eine halbe Stunde, Stunde, passt es erstmal fachlich. Also da bin ich auch nicht mit anwesend, das sollen die quasi unter sich klären. Und dann geben die mir ein Go und sagen, okay, bitte Vorstellungsgespräch organisieren mit den und den Personen. Und dann organisiere ich das. Es gibt aber auch Abteilungsleiterstellen bei uns, wo es dann vielleicht mal so ist, dass es die Vorgespräche gibt. Dann gibt es ein Vorstellungsgespräch und dann nochmal ein Gespräch, ein einzelnes nur mit dem Bereichsleiter. Letztendlich sind das so die Schritte, die man geht. Und ja, natürlich, wir haben jetzt 10, 15 Bewerbungen reinbekommen. Dann gibt es auch so eine Vorauswahl, okay, was sind die besten 3 Profile? Und dann geht man da in das Vorstellungsgespräch und lässt die anderen erstmal auf on hold. Also gibt denen so einen Zwischenbescheid, dass sie einfach Bescheid wissen, okay, der Prozess verzögert sich noch ein bisschen. Ja. Sie sind jetzt kein A-Kandidat, so wie wir das nennen, also super top.
Sagt ihr das denen auch offen? Oder sagt ihr vor allen Dingen, es dauert noch ein bisschen länger?
Genau, also wir sagen dann, der interne Prozess verzögert sich noch etwas. Und wenn das wirklich eine ganz schlechte Bewerbung ist aus irgendwelchen Gründen, dann sagen wir natürlich direkt ab, dass die Person auch nicht so lange warten muss. Ja.
Achtet ihr darauf, abzusagen?
Ja.
Ja, denn ich höre und lese immer wieder auch von sogenannten Ghosting. In guten Zeiten lief das andersrum. Da haben Bewerbende die freie Auswahl gehabt, zu welchem Arbeitgeber sie gehen möchten und haben sich zu ganz vielen Gesprächen einladen lassen. Und wenn es ihnen nicht passte oder irgendwas quer saß, dann sind sie einfach zu den Gesprächen nicht hingegangen. Also da hat der Bewerber, die Bewerberin den Arbeitgeber geghostet. Mhm. In diesen Tagen, wirtschaftliche Rezession, schwierige Weltlage und so weiter, da erlebe ich es, dass viele Arbeitgeber umgekehrt es manchmal nicht nötig zu haben scheinen, sich bei Kandidaten, die nicht so viel versprechen sind, zurückzumelden. Deswegen interessant nochmal zu hören, bei euch schon Standard, alle kriegen eine Auskunft.
Genau, ja. Also das passiert bei uns. Vielleicht liegt das auch an dem Bewerberportal, was wir haben. Es ist nämlich so, dass wir dann wirklich auf unserer Startseite die fehlenden Rückmeldungen haben. Wenn zum Beispiel jemand im Vorstellungsgespräch ist, ist dieser Bewerber noch offen, liegt dort unbearbeitet, weil natürlich das Vorstellungsgespräch dann noch vielleicht eine Woche hin ist. Und wir werden dann auch immer daran erinnert, dass wir der Person dann auch eine Rückmeldung geben. Von daher ist es wahrscheinlich für uns auch einfacher in dem Fall, aber es hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, dass wenigstens die Person weiß, okay, jetzt habe ich eine Absage bekommen, aber ich habe wenigstens eine Rückmeldung bekommen.
Absolut. Da kommen wir sogar nochmal drauf zu sprechen. Was uns noch fehlt ist, die Gespräche wurden geführt. Es gibt dann eine finale Entscheidung. Mhm. Die trifft wer?
Also in unserem Gespräch sitzen mindestens 4 Personen von unserer Seite aus. Okay. Einmal der Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, dann der Abteilungs- oder Bereichsleiter, je nachdem, was das für eine Stelle ist, und meine Person.
Ja.
Und die eigentlich am meisten Entscheidungsbefugnis dafür haben, sind der Bereichsleiter oder die Bereichsleiterin, Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin und ich.
Ja.
Also Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte.
Gleichberechtigt?
Ich würde sagen, ja, in den meisten Fällen, aber das letzte Wort, gerade auch, weil die Fachabteilung nochmal fachliches Know-how mitbringt, ist noch ein bisschen mehr bei der Fachabteilung.
Na, würde ich auch denken.
Ja.
Das ist auch so eine Annahme, die weit verbreitet ist unter Studis, dass ihr als Personaler, als Recruiter sehr mächtig seid und eben auch mal eigenhändig jemanden aus dem Prozess schleudern könnt. Tatsächlich höre ich, es sind verschiedene Menschen, die involviert sind, und da es ja meistens nicht um zukünftige Kolleginnen oder Kollegen für dich geht, sind es dann eben auch die Bereichsleiter,
genau,
Abteilungsleiterinnen, die das letzte Wort dann haben. Okay. Und dann sagen die ja so, ich hätte gerne Frau X oder Herrn Y. Mhm. Und wie geht's dann weiter?
Genau, die, sage ich mal, 3 Personen, die jetzt da waren und interessiert sind, bei uns auch tätig zu werden, versuchen wir wirklich dann auch oft von den Skills her, von der Person her zu vergleichen, zu gucken, okay, passt die jetzt ins Team oder nicht. Und da gibt's auch so einen Bewertungsbogen, den wir am Ende haben, und dann gehen wir nach den Gesprächen nochmal in den Austausch. Und ja, dann mache ich eigentlich alles weitere fertig, rufe den Bewerber, die Bewerberin am gleichen Tag oder am nächsten Tag an und gibt da die Rückmeldung, fragt.
Ist das aufregend für dich?
Ja, es ist immer irgendwie aufregend, weil man ja auch nicht weiß, wie die Person vielleicht das Gespräch empfunden hat. Also
ja,
es kann ja auch mal sein, dass jemand da rausgeht und sich denkt, nee, das sind doch nicht die Aufgaben, die ich jetzt machen möchte, oder die Atmosphäre hat mir nicht gefallen. Das ist jetzt noch gar nicht vorgekommen, das ist natürlich sehr positiv, aber so ein Restrisiko gibt's da ja auch immer. Und es ist sehr, sehr schön, dann die Person anzurufen, zu fragen, wie sie das Gespräch empfunden hat. Und da dann eigentlich sehr oft auch positives Feedback zu bekommen und dann auch zu sagen, ja, wir haben uns für dich oder für sie entschieden, ist auch ein sehr schöner Prozess. Und dann erzähle ich, wie es weitergeht. Also wir haben bei uns einen Personalfragebogen, den schicke ich dann per Mail raus, wo nochmal Steuer-ID und so weiter abgefragt wird. Und dann gebe ich das eigentlich auch direkt an meine Kolleginnen, die ja für den HR-Bereich nochmal zuständig sind, also die Verträge auch erstellen.
Ja, in den Verträgen ist ja auch der Verdienst dann festgehalten. Mhm. Dazu wollte ich vorhin noch fragen, weil du ja mehrfach gesagt hast, also die Gehaltsvorstellung muss auch stimmen, Pflichtfeld und so weiter. Wie genau muss das angegeben werden? Muss das auf dem Cent genau, oder habt ihr so eine gewisse Spanne, innerhalb derer sich das meistens bewegt?
Also bei uns ist es so, dass man in unserem Pflichtfeld angeben kann, beispielsweise, dass man 50.000 bis 60.000 Euro verdienen,
okay,
möchte, oder ab circa 70.000 im Jahr.
Okay.
Genau.
Dann erstmal vielen Dank. Mhm. Ja, wir
gerne
sehen schon ein sehr, sehr elaborater Prozess, so verschiedene Leute beteiligt.
Mhm.
Überhaupt, also 30 Tage können vergehen, ja, vom Eintreffen der Bewerbung bis zur Aussprache des Angebots. Da müssen die Leute ja dann auch informiert gehalten werden.
Mhm.
Habt ihr da auch so Vorgaben, wie häufig oder in welcher Weise ihr mit Kandidatinnen und Kandidaten umgeht?
Also dadurch, dass ich halt für diesen Recruiting-Prozess zuständig bin und sobald ich die Zusage ausgesprochen habe, es an meine HR-Business-Partnerin weiterleite, ist ja mein Prozess vorbei.
Ja.
Dann wissen sie Bescheid. Ich gebe ihnen auch die Info, dass der Personalrat an dem und dem Tag tagt, damit die auch wissen, okay, dann ist es offiziell durch.
Mhm.
Und an dem Tag oder am nächsten Tag rufe ich nochmal oder die HR-Business-Partnerin bei dem Bewerber an und sagt jetzt, okay, es ist jetzt alles durchs Gremium durch. Wir erstellen jetzt den Vertrag. Genau.
Okay. Ja. Und in der Zwischenzeit, meine ich, also du hast ja vorhin gesagt, der Personalrat tagt nur alle 2 Wochen so. Gibt es da irgendwie Zwischenmeldungen, dass die Leute wissen, woran sie sind? Ich könnte mir vorstellen, dass die immer auf glühenden Kohlen sitzen und dass denen schon 2, 3 Tage sehr lange vorkommen.
Da ist irgendwie die Rückmeldung nicht so. Also wir schicken dann die Mail raus, wo dann auch ganz klar drin steht, Zusage für die Position, und wir warten jetzt noch auf die Zusage von den Gremien, und dadurch, dass ich
aber
sie
davor,
auch...
Ne? Also ihr müsst ja erstmal die Bewerbungen auswählen, ne? Und begutachten, Und dafür geht ja Zeit drauf. Wo ihr wisst, was stattfindet und in welcher Reihenfolge und so, aber die Bewerbenden sind ja dann erstmal raus aus der Informationsschleife.
Also dann ist es halt so, dass ich ja innerhalb von den 3 Tagen, wenn die Fachabteilung auch drüber geschaut hat, die Bewerber anrufe und denen auch mitteile, okay, ein Vorstellungsgespräch findet dann und dann statt. Und dann versuchen wir das auch innerhalb von einer Woche durchzuführen tatsächlich. Okay. Genau, also dass auch nicht zu viel Zeit vergeht. Natürlich kann mal jemand krank sein oder im Urlaub, aber da versuchen wir dann auch von den Fachabteilungen dann eine Vertretung zu bekommen, dass die Bewerbenden jetzt nicht 2-3 Wochen warten müssen, bis das Vorstellungsgespräch stattfindet.
Klingt sehr serviceorientiert. Ich glaube, also Transparenz und Geschwindigkeit ist ja, eben das, was viele Bewerbende auch erwarten. Okay, stürzen wir uns mal noch auf eine Sache, die mich auch mal im Career Service umtreibt, die Stellenanzeige. Du hast ja gesagt, du textest die auch. Was macht denn eine gut getextete Stellenanzeige für dich aus?
Also, dass wirklich die wichtigsten Informationen drinstehen. Das bedeutet die Aufgaben, welche die Person dann auch im täglichen Geschäft hat und das Profil, was du ja auch vorhin meintest, welches Profil die Person mitbringen soll, was ist zwingend erforderlich, was ist nice to have. Das muss da wirklich ganz klar, aber auch gut formuliert sein. Also ich kann jetzt nicht im Profil reinschreiben, es wäre gut ein Masterstudium, dann noch 5 Jahre Berufserfahrung, dann ist noch ein Must-Have eine Weiterbildung oder so, sondern man möchte ja auch trotzdem, dass die Bewerber und Bewerberinnen darauf aufmerksam werden und jetzt nicht abgeschreckt sind, wenn da zu viel erwartet wird. Und das ist so ein schmaler Grat, den man dann da hat, weil ich ja auch die Fachabteilung am Nacken sitzen habe und die sagt dann, okay, nee, wir brauchen aber das und das und das. Und deswegen ist das so ein bisschen schwierig, da dann auch diesen Vermittler zu spielen. Aber es ist mir in der Vergangenheit ganz gut gelungen, würde ich sagen. Und ich habe auch schon mal in einer Weiterbildung gelernt, dass man 3 bis 5 Stichpunkte pro Kategorie nutzen soll und nicht mehr. Also das heißt, 3 bis 5 Aufgaben sollen wir draufschreiben, 3 bis 5 Anforderungen zum Profil, 3 bis 5 Benefits, weil wirklich die meisten Personen die Stellenanzeigen auf dem Handy sehen. Und es soll jetzt auch nicht so ein langer Text sein. Ja. Die meisten gucken das irgendwie früh morgens, bevor sie auf den Weg zur Arbeit machen, vielleicht wieder so ein bisschen verzweifelt nach einer neuen Stelle schauen. Und die haben nicht so viel Zeit, sich so eine ausführliche Stellenanzeige anzuschauen. Und deswegen versuche ich das sehr kurz und knapp zu halten und mich wirklich an diesen 3 bis 5 Stichpunkten zu orientieren.
Duzt ihr oder sieht's dir in den Stellenanzeigen?
In den Stellenanzeigen duzen wir.
Okay. Mhm. Und warum? Duzt ihr auch im Unternehmen euch untereinander?
Ja, das tun wir. Okay. Ja, also außer, ich muss sagen, also 90% der Personen duze ich im Unternehmen. Bereichsleiter sind da nochmal anders. Die haben auch gerne nochmal das Formale, dass sie einen mit Nachnamen ansprechen und mit sie. Aber die meisten darf ich wirklich mit du ansprechen. Ich weiß nicht, ob das an meiner Position liegt, aber es macht schon eher den Eindruck, dass das wirklich auch im ganzen Haus so gelebt wird.
Ja. Also spiegelt es ein Stück weit die Unternehmenskultur.
Genau.
Ja. Okay. Und die Stellenanzeigen sind auf Deutsch, ne?
Genau, richtig. Ja.
Kann man so als grobe Faustformel ausgeben, wenn die Stellenanzeigen auf Deutsch sind, dann wird eigentlich auch nach einer deutschsprachigen Bewerbung verlangt?
Genau, ja.
Und umgekehrt wäre es dann, wenn es Englisch wäre, dann könnte man sich auch gut auf Englisch bewerben.
Ja, das hatte ich aber tatsächlich bisher noch nicht. Also unser Anspruch ist, dass wir wirklich mindestens B2-Niveau in Deutsch haben. Mhm. Die meisten Fachabteilungen sagen aber eigentlich mindestens C1-Niveau.
Okay, ja. Kommen wir mal zu was anderem. Du hast es eben schon angesprochen. Du legst ja großen Wert auf eine persönliche und wertschätzende Kommunikation, was ich super finde. Ich sagte ja schon, dass, glaube ich, die Anspruchshaltung auf der anderen Seite ist. Wie ist das jetzt bei Absagen? Ich habe ja gesagt, es ist bestimmt ein super Gefühl, euphorisierend, jemand eine schöne Nachricht. Ich habe vorhin gesagt, du hast den schönsten Job der Welt, du bringst Leute in Arbeit. Aber was, wenn du das nicht kannst? Wie kommuniziert man so eine Absage?
Also natürlich ist es so, dass wir nicht jeden Bewerber und jede Bewerberin nach dem Vorstellungsgespräch individuell beschreiben, woran es jetzt im Detail gelegen hat. Das können wir nicht machen, das geht auch aus Zeitgründen gar nicht. Es gibt aber einige Bewerber, die sich tatsächlich auf diese Absage per Mail melden und fragen, ja, Frau Mehli, woran hat es denn gelegen? Und dann nehmen wir uns auch die Zeit, wir gucken nochmal in unsere Unterlagen rein, schauen in den Bewertungsbogen, woran hat es jetzt gehapert. Und,
Das finde ich bemerkenswert, denn ich glaube, das ist ein großer Wunsch. Ne?
Ja.
Also man hält sich ja dann für komplett gescheitert und für die unpassendste Person überhaupt unter Umständen. Und häufig sind es ja tatsächlich kleinere Dinge und wenn man auf die nochmal hingewiesen wird als Bewerberin oder Bewerber, kann das ja deutlich helfen. Das macht ihr.
Ja. Das machen wir. Also entweder rufen wir halt den Bewerber an oder schreiben halt eine ausführliche Mail dann zurück, wo wir dann auch sagen, woran es gelegen hat.
Klasse. Ja, okay. Dann vielleicht nochmal der Switch zu noch etwas anderem. Du hast vorhin vom Sourcing geredet. Ne? Und die Wahrnehmung bei mir ist, dass zumindest bis es in der Wirtschaft so ein bisschen zu Krisen begann, ja doch so ein Trend war, dass Talentpools aufgebaut wurden und dass Direktansprache von potenziell in Frage kommenden Kandidatinnen und Kandidaten wichtiger wurde. Was bedeutet das eigentlich auf der Bewerberinnenseite? Wie macht man sich da auffindbar? Worauf sollte man achten, damit man ins Blickfeld von Sourcern wie dir kommt?
Ja, also zum Beispiel jetzt, weil du das angesprochen hattest mit dem Talentpool, den haben wir ja auch bei uns, den pflegen wir auch. Also wir haben ja auch die Möglichkeit auf unserer Karriereseite, dass man sich initiativ bewirbt. Das heißt, wenn man wirklich keine offene Stelle findet, die jetzt zu seinem Profil passt, kann man das machen. Und meine Kollegin pflegt das auch sehr regelmäßig, schaut, okay, passt der Bewerber oder die Bewerberin vielleicht auf irgendeine Stelle, die wir mal in der Vergangenheit hatten oder in Zukunft, weil wir wissen, okay, die Stelle kommt immer wieder rein oder da gehen jetzt total viele Personen in Rente. Das wäre gut, wenn wir diese Personen auffindbar hätten. Und dann schicken wir tatsächlich E-Mails raus, wo die Person das dann genehmigt, dass wir sie im Falle einer offenen Vakanz, die wir ausgeschrieben haben, aktiv anschreiben oder anrufen dürfen. Also das heißt, aus Datenschutzgründen dürfen wir dann die Unterlagen 12 Monate bei uns im Bewerberpool abspeichern. Und genau, also das machen wir zum einen.
Wie häufig kommt sowas vor, dass ihr auf so einen Talentpool zugreift?
Einige Male im Jahr tatsächlich.
Okay.
Ja, also es ist keine Seltenheit. Es kommt jetzt nicht jedes Mal vor, aber meine Kollegin, die hat da ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Also sie kann sich wirklich sehr gut Namen merken und weiß dann, okay, vor einem halben Jahr war die und die Person im Vorstellungsgespräch oder hat sich beworben. Und dann, ja, ist das wirklich so, dass wir dann auch nochmal die kontaktieren. Also es kommen wirklich einige Male im Jahr vor. Deswegen kann ich das nur empfehlen, Initiativbewerbung auch rauszuschicken.
Okay.
Ja.
Und zusätzlich noch, also Sourcing findet ja häufig in den Business-Netzwerken statt, die du ja vorhin auch genannt hast. Ich will nicht zu viel Schleichwerbung machen, aber ne, du hast zwei Namen erwähnt davor, von den Hauptanbietern. Und was können Bewerberinnen und Bewerber machen, um dort vielleicht als attraktiv wahrgenommen zu werden oder ein aussagekräftiges Profil zu haben? Gibt es da vielleicht ein, zwei Tipps? Worauf achtest du da?
Ja, also was mir jetzt aufgefallen ist, ich weiß auch nicht, ich habe mehrere tausend Profile jetzt in meinen knapp 4 Jahren im Recruiting sehen dürfen. Und natürlich ist es am besten, wenn man sehr, sehr viele Informationen auch mitteilt. Also wenn man jetzt zum Beispiel wie bei mir nicht nur reinschreibt, Master in Organization, Governance und Bildung, da kann man sich vielleicht auch als Außenstehender nicht so viel drunter vorstellen, sondern auch wirklich die Schwerpunkte mit hinzuschreiben. Aha. Das zum einen ist super wichtig, genau auch mit den Berufserfahrungen, die man auch hat, dass man da 3 bis 5 Stichpunkte hinzufügt, welche Aufgaben man bisher hatte. Das ist auch nochmal für einen Recruiter super, diesen Einblick dann auch zu bekommen.
Und reichen euch die Aufgaben oder wäre es vielleicht sogar besser, man würde da Erfolge oder Arbeitsergebnisse darstellen?
Ja, das kann man auch, aber meistens hat man eigentlich jetzt gar nicht so diese Zeit, darauf auch zu schauen. Es ist wirklich als Recruiter dann, weil man auch so viele hunderte Profile hier in der Umgebung sehen kann, ist es eher so, dass man wirklich mehr auf die Berufserfahrung und auf den Abschluss mit dem Schwerpunkt schaut.
Ich denke weiter an die Business-Netzwerke. Guck dir, gibt es da so einen Bereich, der heißt Skills oder man kann ja auch Referenzen da einstellen. Guck dir auf sowas?
Ja, also wenn es zum Beispiel auch notwendig ist, dass man eine bestimmte Programmiersprache können muss, also JavaScript oder so, da gucken wir dann auch drauf, ob die Person das mitbringt. Ist natürlich dann auch nice to have. Ja.
Gut, machen wir wieder einen Sprung zu etwas, was im Moment alles beherrschend ist. Nämlich KI. Ich spreche sehr viel, habe ich ja gesagt, in meinem Job als Career Service Berater mit Studierenden. Und wenn die ihre Bewerbungsunterlagen erstellen, dann benutzen die selber sehr häufig KI. Und gleichzeitig machen die sich sehr große Gedanken, dass ihre Unterlagen KI-kompatibel sind. Die nehmen an, dass Firmen wie dein Arbeitgeber selbstverständlich auch schon KI einsetzt, um zu filtern, vorzusortieren, vielleicht sogar Entscheidungen zu treffen. Wie ist denn die gelebte Wirklichkeit da bei euch?
Also bei uns ist es so, dass wir im Recruiting Copilot nutzen, um beispielsweise andere Stellentitel vorgeschlagen zu bekommen oder zur Optimierung des Active Sourcing Anschreibens. Aber, also das erspart natürlich auch die Zeit. Das Risiko ist aber bei uns, dass Vorschläge für Stellentitel angezeigt werden, die häufig auch bereits schon gesucht werden, beziehungsweise die andere Firmen schon nutzen. Und so kann man sich dann auch nicht von der Masse abheben. Also das ist so ein kleines Risiko, was wir haben. Aber das muss man auch dazu sagen, wir haben jetzt nicht für eine Stelle nach dem Wochenende 50 Bewerbungen auf dem Tisch liegen. Wie gesagt, das kann mal mit 10, 15 vorkommen. Aber es ist immer noch eine überschaubare Zahl.
Das im IT-Bereich oder wo? Ist es so knapp? Ich hätte gedacht, ihr werdet überschüttet mit Bewerbungen im Moment.
Also es ist ja, in der IT kommen natürlich auch sehr, sehr viele auch aus dem Ausland rein. Das muss man auch ehrlich zugeben, die auch eher englischsprachig sind, wo dann das Niveau B1 ist. Mhm. Das kann schon mal vorkommen. Aber zum Beispiel habe ich jetzt eine Stelle ausgeschrieben im Wirtschaftsbereich. Da kamen dann auch schon diese 10 bis 15 Bewerbungen, was wirklich eher viel ist. Ja, und so viele.
Nutzt du KI zum Texten? Wir haben ja von Stellenanzeigen gesprochen. Lässt du die da Vorschläge machen?
Vielleicht bei ein, zwei Formulierungen, aber letztendlich gehe ich da eher auf vorherige Stellenanzeigen zurück, dass ich die schon mal geschaltet habe oder überlege nochmal selbst. Also ich finde, das ist wirklich auch so, dass man das heutzutage ganz gut rausfiltern oder lesen kann, wenn wirklich zu viel mit KI erstellt wird. Also das sehen wir auch in den Anschreiben von den Bewerbern und Bewerberinnen. Ja. Das kann man wirklich jetzt ganz gut.
Kontraproduktiv.
Ja, also man kann es wirklich feststellen, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt, ist das jetzt wirklich authentisch selbst geschrieben? Und damit meine ich nicht irgendwie ein, zwei Wörter, die da vielleicht hinzugefügt worden sind, sondern wirklich ganze Sätze. Das kann man wirklich jetzt heutzutage, wenn man auch die Erfahrung hat, wie es auch anders geht, ganz gut unterscheiden. Aber jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen wegen der KI.
Ja.
Also wir haben natürlich im Haus Copilot und auch im Recruiting jetzt speziell. Wir sind auch im Haus oder im Unternehmen gleichzeitig auch sehr offen für Neues. Wir haben jetzt einen KI-Entwickler im Haus. Im Herbst kommt ein KI-Berater. Also wenn wir als Fachabteilung auch sagen, wir haben jetzt neue Ideen, können wir das nicht umsetzen, gibt es da eine Person, die uns dann auch Vorschläge macht. Aber trotzdem ist es nach wie vor wichtig, dass wir im Recruiting auch den ersten Blick drauf haben, schauen, ob die Bewerbung passt, ob wir das an die Fachabteilung weiterleiten und auch gerade im Active Sourcing diese individualisierten Ansprachen auch
wahrscheinlich
haben.
Wahrscheinlich auch wichtig, den letzten Blick drauf zu haben, ne?
Ja, genau. Also das ist auch sowas. Aber wir wollen uns halt natürlich auch von der Masse abheben, weil ich werde natürlich auch manchmal beim Jobportal angeschrieben und dann denke ich mir auch schon, wie das Anschreiben formuliert ist, okay, ist das jetzt hier durch eine KI gezogen? Und deswegen bekomme ich da eigentlich eine gute Rückmeldung auch von Bewerbenden, dass das wirklich authentisch ist und dass ich individualisiert da auch nochmal auf das Profil eingehe und sage, hier mit der und der Erfahrung von dann bis dann würdest du wirklich gut zu der Stelle passen. Also das merken die auch, ob man authentisch ist oder nicht.
Ja, tatsächlich, das ist so das Spannungsfeld. Ne? Es geht um Geschwindigkeit, es geht um Kostenreduktion, aber um Authentizität, um Fingerspitzengefühl, Empathie und solche Dinge geht es auch. In diesem Spannungsfeld ist deinesgleichen unterwegs. Die Zeit ist rasend schnell vorangeschritten, aber noch eine letzte, eine wichtige Frage. Was würdest du jemandem raten, der sich für Recruiting interessiert, der das zu seinem Job machen möchte? Was sind die vielleicht drei wichtigsten Schritte für den Einstieg und was sind vielleicht auch besondere Skills, die man mitbringen muss für den Job eines Recruiters?
Also es ist auf jeden Fall wichtig, dass man auch selbst schon mal so ein LinkedIn, StepStone, Xing-Profil hat, um einfach auch zu schauen, welches Netzwerk man hat, dass man auch da was vorweisen kann, wenn man sich schon wo bewirbt. Weil heutzutage wollen auch sehr, sehr viele Unternehmen, dass man da sein LinkedIn oder Xing-Profil hinterlegt, dass sie auch schon wissen, wie pflegt man das, auch seine eigene Präsenz. Und man soll ja auch später das Unternehmen repräsentieren. Und deswegen ist das sehr gut, wenn man sowas vorweisen kann. Was auch dazugehört, was ich auch jedem empfehlen kann, ist eine Werkstudententätigkeit wahrzunehmen oder ein Praktikum zu machen im HR-Bereich, Weiterbildung zu besuchen. Ich habe ja auch eine Weiterbildung freiwillig neben der Arbeit gemacht. Das war so eine Fernweiterbildung im Bereich Personalmarketing und Entwicklung.
Okay.
Das einfach auch die Unternehmen wissen, man ist motiviert, man hat Lust, in diesem Bereich zu arbeiten. Das ist halt auch ganz wichtig. Genau, man kann auch im Startup-Umfeld arbeiten, aber das sind so Dinge, um sich so ein bisschen auch von der Masse oder von den anderen Bewerbungen, gerade nach dem Studium.
Und was fällt, also auf die Persönlichkeit nochmal geschaut,
ja.
Was würdest du denken, sind so Charaktermerkmale oder Persönlichkeitsmerkmale, die man als Recruiter gut haben sollte?
Also es ist sehr wichtig, kommunikativ zu sein, gerade wenn es darum geht, die Vorstellungsgespräche zu führen, was ich ja auch mache, oder die ersten Telefoninterviews mit den Bewerbenden, dass man auch Interesse an der Person hat, an den Beweggründen, warum möchte die Person wechseln, warum will sich die Person auf diese Stelle bewerben, warum ist sie die passende Person. Also man ist auch so ein bisschen beim Active Sourcing so ein kleiner Detektiv und schaut dann auch so ein bisschen, passt das jetzt zusammen oder nicht. Natürlich
wache Beobachtungsgabe.
So. Ja, genau, genau. Und dann halt auch so Beziehungen aufzubauen, die zu pflegen, empathisch zu sein. Und das sind so wichtige Skills, die man mitbringen soll.
Und ihr seid gehetzte Tiere, oder? Wie sieht's aus? Also man braucht, glaube ich, auch ein sehr, sehr gutes Selbst- und Zeitmanagement, oder?
Ja, also das auf jeden Fall. Ich habe dann die unterschiedlichen Kalender offen von den Fachabteilungen, schaue, okay, wann gibt es da irgendwie so einen Timeslot, wann man dann ein Vorstellungsgespräch irgendwie noch zwischenschieben kann. Aber bei mir ist es halt auch speziell so, mir ist es auch wichtig, dass ich nicht nur Vorstellungsgespräche führe. Deswegen möchte ich halt auch so ein bisschen das Active Sourcing mit einbinden und daran auch noch zu denken, weil ich auch nicht möchte, dass das so lange liegen bleibt. Und deswegen da auch dann zu gucken, dass das eine nicht zu viel wird, aber auch auf der anderen Seite, dass das Active Sourcing nicht vernachlässigt wird.
Ja, die Zeit sitzt dir im Nacken bei der Arbeit, sie sitzt uns im Nacken. Ich versuche mal einen Wrap-up. Mhm. Also um im Recruiting gut und erfolgreich arbeiten zu können, muss man nicht nur gute Noten haben, das Richtige studiert haben, sondern wie du gerade eben erzählt hast, man muss auch ein People-Person sein, mhm, ne? Und genau hinschauen können und einen Prozess strukturiert voranbringen können, ein gewisses Arbeitstempo mitbringen.
Genau.
Serviceorientierung. Außerdem ist Recruiting sehr abwechslungsreich. Du hast gerade eben gesagt, du jonglierst verschiedene Aufgaben. Es kann sehr erfüllend sein, aber es kann auch mal herausfordernd sein, wenn man schlechte Nachrichten zu überbringen hat oder wenn viele Leute an einem gleichzeitig zerren. Und dann ist es vielleicht auch so, dass man aufpassen muss, dass in diesen Zeiten, in denen vielleicht gründlicher darüber nachgedacht wird, ob eingestellt werden muss oder ob man vielleicht lieber KI benutzt oder was auch wegrationalisiert, dass man ausreichend dafür sorgt, dass man junge Menschen nachführt. Dass man dafür sorgt, dass die Menschen, die am anderen Ende ausscheiden, rentenbedingt, ersetzt werden können.
Ja.
Ich nehme an, das ist ja auch etwas, was wichtig bleibt. Lange Zeit haben wir viel über demografischen Wandel und sowas auch gesprochen. Ich erlebe im Moment, ist davon nicht mehr so sehr stark die Rede. Aber das ist ja auch euer Auftrag, denke ich mal, dafür zu sorgen, dass rechtzeitig neue Leute wieder in die Organisation geholt werden, um aufgebaut zu werden und das Ganze weiter am Laufen zu halten.
Absolut, richtig, ja. Und deswegen kann ich auch nur dazu sagen, nochmal unbedingt auch Praktika zu machen. Wir bieten das ja auch bei uns an, dass wir Hochschulpraktika anbieten, also während der vorlesungsfreien Zeit oder halt auch länger. Die meisten sind bei uns 3 bis 6 Monate, dass man wirklich auch mal Vollzeit bei uns den Einblick bekommt, ob das für einen was ist oder ob man später sagt, nee, man möchte doch in einen anderen Bereich. Und bei uns wird das auch tatsächlich entlohnt.
Ah ja, ja. Ja. Gut. Super. Vielen, vielen Dank, Jill. Das hat großen Spaß gemacht. Ich kann nur sagen, dranbleiben, ja, du und deine Kollegin, aber natürlich auch ihr da draußen, die ihr euch hier aktuell mit Bewerbungsabsichten tragt oder vielleicht in Zukunft euch mal bewerben wollt. Ihr habt jetzt gehört, Praktika, Werkstudententätigkeit, sehr, sehr wichtig, aber auch nicht verzweifeln. Es wird ernsthaft und wertschätzend mit euch umgegangen und ihr habt nach wie vor gute Chancen. In diesem Sinne, allen ein Horrido und dir nochmal vielen, vielen Dank für das nette Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit.
Das war All Lost in the Supermarket. Gespräch mit TU Braunschweig Alumni und Arbeitgebern zum Arbeitsmarkt jetzt und in der Zukunft. Mein Name ist Knut Alborn, Mitarbeiter der Servicestelle Alumni und Career. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt wieder reinhören. Wir produzieren ständig neue Folgen und auch gerne weitererzählen unter euren Freunden und Kommilitonen. Denn wir sind ein Netzwerk, eine Community, eine TU Braunschweig.